Radio 1. Hörbar Rust.
Ich begrüße Sie zu Hörbar. Es geht los mit Grace Jones und einem Song, der so ein bisschen auch für das Motto dieser Sendung steht: Private Life. Grace Jones, Private Life. Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Zu Gast ist heute ein Politiker, den die FAZ als glaubwürdigen Law-and-Order-Mann und ausgesprochen geschmeidig beschreibt. Die Taz findet ihn im persönlichen Umgang direkt verlässlich und sogar humorig. Für seine Eltern ist er ein guter Junge. Und auch wenn er auf viele ganz knuffig wirkt, sollte man ihn, sagen jedenfalls seine Gegner, keinesfalls unterschätzen, was übrigens nicht daran liegt, dass er früher dem Kickboxen frönte.
Hörbar Rust. Heute mit
Frank Henkel, 48, Senator für Inneres und Sport, Bürgermeister von Berlin. Frank Henkel lebt zu DDR-Zeiten im Ostteil Berlins. Er ist 13, als seine Eltern einen Ausreiseantrag stellen, der 4 Jahre später genehmigt wird. Henkel absolviert eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann, holt sein Abitur nach, studiert Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und bildet sich zum diplomierten PR-Berater und Journalisten weiter. 1996 beginnt seine Karriere als CDU-Politiker. Er durchläuft verschiedene Stationen, bis er schließlich 2008 erst zum Fraktionsvorsitzenden, dann zum Parteichef der Berliner CDU gewählt wird. Als Spitzenkandidat seiner Partei erzielt er bei den Wahlen im letzten Jahr ein gutes Ergebnis, geht gelassen in die Koalitionsverhandlungen mit der SPD und lenkt nun an der Seite von Klaus Wowereit die Geschicke der Stadt. Herzlich willkommen, Senator Frank Henkel, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Hallo, herzlich willkommen nochmal. Unser erster Senator, also der regierende Bürgermeister war auch schon da, das ist viele, viele Jahre her. Ich erinnere mich, dass er Nights in White Satin mitgebracht hat, die Musikliste. Senator für Sport und Inneres, das sind ja zwei Ressorts, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Wer hat die denn zusammengelegt?
Ach, so ungewöhnlich ist das nicht. Es ist auf Bundesebene so, es gibt andere Bundesländer, wo das so ist. Wir hatten in Berlin auch eine andere Kombination schon mal, da war das bei, ich glaube, im Bildungsressort angesiedelt, aber in den letzten Jahren, gehört Sport zu Inneres. Ich finde, es eine wunderbare Kombination, die macht viel Spaß.
Na, also bei Bildung könnte man immer noch sagen, Bildung und Sport, das hat auch irgendwas mit Schule dann vielleicht zu tun, also so, dass Kinder möglichst früh anfangen, in Vereine zu gehen und Sport zu machen und so weiter. Da jetzt einen Zusammenhang zu sehen, da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht, aber ich bin drüber gestolpert jetzt bei den Vorbereitungen auf die Sendung. Sie sind ja selbst Mitglied bei Union und bei Hertha. Kann man das eigentlich sein? Ist das nicht, als wenn man im Roulette auf Schwarz und auf Rot setzt?
Das ist schön, dass Sie das ansprechen. Ich bin das in der Tat und ich lasse mir das auch gar nicht nehmen. Ich lasse mir auch nicht kaputt reden von, das machen Sie jetzt nicht, aber es wird ja immer mal wieder gefragt, ja, kann man das sein und so. Nein, da spielt natürlich Tradition, da spielt Herkunft eine Rolle. Ich war, Sie haben es ja in der Anmoderation gesagt, früher im Ostteil der Stadt, natürlich Union-Fan. Das waren die Unangepassten, ja, wenn man hat die Auswahl zwischen BF zu Dynamo oder Union. Nein, ich war Union-Fan. Und das aus Leidenschaft. Und ich kann mich entsinnen zu meiner Zeit, also auch zu Zeiten der Teilung der Stadt, da war es so, dass jedenfalls gefühlt es eine Partnerschaft schon gab zwischen Hertha und Union, wenn Union mal Auswärtsspiele hatte, in Polen oder in der damaligen CSSR, dann kam es schon mal vor, dass auch Hertha-Fans einfach mitgefahren sind zur Unterstützung. Und das ist etwas, was ich, wenn Sie so wollen, mit der Muttermilch mitbekommen habe. Und für mich war auch selbstverständlich, dass ich für die Hertha bin und deshalb, ich bin in beiden Vereinen Mitglied und ich drücke beiden Vereinen die Daumen, Hertha jetzt ein bisschen mehr, weil sie gegen den Abstieg spielen und ich hoffe, dass sie die Klasse halten natürlich.
Ja, wenn nicht jedes Mal München kommt, dann schaffen wir das doch irgendwie. Irgendwie muss es doch zu machen sein. Sind Sie denn selbst jemand, der sportlich sehr aktiv war oder ist? Also jetzt heute können Sie immer noch sagen, oh, ich habe kaum Zeit, okay. Haben Sie früher selbst gekickt? Ich weiß, dass Sie Kickboxer waren.
Ja, ich war, das muss man mal wirklich sagen, sportlich schon sehr aktiv. Ich glaube, ich habe wenig ausgelassen, habe natürlich auch Fußball gespielt, war bei Minol Berlin, habe da gespielt, vorher bei Medizin Mitte, da habe ich, glaube ich, meine ersten Ballkontakte gehabt.
Noch. Medizin Mitte hieß
das? Ja, so hieß damals dieser, ja dieser Verein. Naja, es war oftmals so, dass dahinter auch Betriebe standen, also Kombinate, Minol Berlin zum Beispiel. Medizin Mitte hatte auch so einen Hintergrund, das weiß ich jetzt aber gar nicht.
War das viel klingt, zu klein. Als wenn die auf jeden Fall gedopt werden, oder?
Ja, so klingt es aber so, war es ja nicht. Da war ich ganz, ganz klein, irgendwie mit 8 Jahren oder so habe ich da angefangen. Und ja, habe gerne Fußball gespielt.
Ja, und das Kickboxen, jetzt muss ich mir Sie mal vorstellen, wie alt waren Sie da?
Da war ich ein bisschen älter. Wie alt war ich da? Das muss so Mitte 20 oder so gewesen sein.
Kaputte Knie, Bänderrisse, Leberhaken.
Das ganze Programm habe ich auch, ja. Also ich habe vorher geboxt beim Post-SV, das war dann aber schon die Zeit im Westteil der Stadt und habe dann später in der Tat ein bisschen gekickt. Ja, das hat auch viel Spaß gemacht, aber da fehlt mir jetzt erstens die Zeit und zweitens gab es in der Tat eine Reihe von Verletzungen. Sie haben einen Teil davon aufgezählt. Also heute, das sieht man mir, glaube ich, auch an, kommt der Sport bei mir zu kurz.
Ach, jetzt leider mal nicht so kokett, Gottes, bitte.
Aber das ist mehr als Koketterie.
Wann haben Sie das letzte Mal Tischtennis gespielt? Das kann man ja auch im Tiergarten. Es gibt ja überall diese Steine.
Das kann man auch gar nicht so lange her. Also
sind Sie gut?
Also ich würde sagen, ja doch.
Vorhandschwäche, Rückhand oder starke Rückhand?
Ich glaube, ich habe ein gutes spielerisches Niveau. Allerdings, ich war im letzten Jahr mit Freunden auf einer Klausurtagung. Dann haben wir Tischtennis zusammen gespielt und dann musste ich gegen jemanden spielen, der das vereinsmäßig gemacht hat. Da bekommen sie ja keinen Anschlag. Nein. Also da sind die Bälle mir links und rechts von der Kelle weggesprungen und trotz allem Ehrgeiz, der mir zu eigen ist, habe ich keinen einzigen Ball parieren können. Also bei so einem Gegner, dann strecke ich die Waffen. Ansonsten, glaube ich, spiele ich auf einem relativ guten Niveau.
Gut, das kann man ja auch metaphorisch mal so stehen lassen. Und so schwingen wir uns in das erste Lied, das Sie mitgebracht haben. Also ich sage zu Ihrer Musikliste mal Folgendes. Ich bin nicht diejenige, die bewerten möchte, gar nicht. Aber viel Neues ist in den letzten Jahren nicht hinzugekommen, wenn ich das schon mal so sagen darf. Oder haben Sie sich mit Absicht bei dieser Auswahl an die Vergangenheit gehalten?
Naja, mir war ja klar, dass es ein bisschen um den privaten Frank Henke gehen sollte und auch ein bisschen natürlich in die Vergangenheit gezielt wird. Und insofern habe ich auch Lieder mitgebracht, mit denen ich besonders etwas Besonderes verbinde einfach. Und ja, ich höre heute auch nicht mehr mit so großer Leidenschaft und Intensität Musik, wie das früher der Fall war.
Oh, das ist aber sträflich.
Ja, aber das erklärt vielleicht, warum die Lieder eher Baujahr 70 plus X haben und vielleicht die letzten 10 Jahre eher ausgespart haben.
So, jetzt möchte ich mir Sie vorstellen. Bei Deep Purple, Smoke on the Water. Sie spielen Luftgitarre. Absolut. Ich weiß, dass Sie mal, wirklich? Nun wird diese Sendung ja fürs Fernsehen mitgenommen. Ich möchte mal, können Sie noch so zwei,
das
drei?
Das will, glaube ich, keiner sehen.
Doch, natürlich, sicher.
Außerdem haben wir, ja, Luftgitarre ist vielleicht übertrieben. Ich habe auch Luftgitarre gespielt, aber mein bevorzugtes Instrument war ein umgedrehter Federballschläger, nicht?
Ah.
Ja, das habe ich ganz gerne zu der Zeit benutzt. Und
haben Sie gespielt. Den als Gitarre gezupft oder ja, als absolut. Bass? So leicht vor den Lenden gehalten?
Nee, ich habe schon, Ja, mehr als Bass, ja, leicht.
Das mögen die Frauen auch ganz gerne. So der Bassist ist so cool, ganz genau, da sind wir wieder. Und Sie hatten mal lange Haare, das weiß ich, weil Sie mal nicht in den Palast der Republik, glaube ich, reinkamen. Zu der Geschichte kommen wir später.
Ja, oh Gott, dass Sie alles wissen.
Ja, da kommt noch mehr. Aber kann man sich Sie vorstellen, Senator Henke, als, wie sagt man, Headbanger mit langen Haaren zu Smoke on the Water?
Können Sie sich vorstellen, wenn Sie so viel Fantasie haben, tun Sie das.
War es so?
Aber es war so, ja klar war das früher so. Und ich habe schon immer, ich bin ja bekennender deutscher Schlagerfan, das werden Sie vielleicht nachher auch nochmal sagen.
Oh ja.
Aber ich habe, The Purple habe ich sehr gerne gehört, gerade so Mitte der 70er Jahre und AC/DC später dann auch. Mhm. Und ja, und ich hoffe, wir hören jetzt gleich Smoke on the Water.
Darauf läuft es hinaus.
Das war eins meiner Favorites.
Aber jetzt müssen Sie sich auch bewegen.
Naja, also, wo ist der Federballschläger?
Zu Gast in der Hörbar ist heute der Berliner Senator für Inneres und Sport, Frank Henkel. Viele halten Sie nach wie vor für einen Wessi, für einen Westdeutschen. Aber das war ganz anders. Und dieser Geschichte gehen wir jetzt so ein bisschen, wie sagt man, man geht dieser Geschichte auf den Grund. So. Henki und Frankie. Es gibt beide Möglichkeiten. Frankie nennt sie, glaube ich, ihre Mutter und ein paar Freunde. Ben nennt sie Henki.
Der Rest.
Der Rest. Ja. Gut. Ihr Vater Peter, Maschinenbauingenieur. leitete die Forschungsabteilung des VEB Lufttechnische Anlagen. Mit ihm machten sie Carsharing hier, viele, viele, viele Jahre später. Mhm. Das oder ich meine, jetzt ist es ja wahrscheinlich so, ja, ich wollte gerade sagen, inzwischen haben sie ja sicherlich einen Dienstwagen und Entourage, wie ist das?
Gewöhnungsbedürftig.
Also aber nach wie vor, also wenn Sie jetzt irgendwo hinfahren, müssen Sie ja nicht Papa Peter anrufen und sagen, könnte ich mal eben unsere Familienkutsche haben, sondern dann fahren Sie doch, ja, ah, gut, Privatfahrten,
dieses, ja, Wolfen, Carsharing, Vorsicht. Dieses Carsharing ist ja entstanden aus dieser Dienstwagennummer. Also man, ich habe ja als Fraktionsvorsitzender ein sogenanntes personengebundenes Fahrzeug bekommen. Ja, und um eben nicht gewulft zu werden, gab es dann eben Situationen, da stand der Wagen dann im Fuhrpark und wenn ich dann am Wochenende oder sonst wo einen Termin hatte oder wahrnehmen wollte, ja, dann habe ich angerufen und gesagt, ich brauche jetzt die Familienkutsche.
Das ist doch toll. Also Sie leben das Vorbild dieser Stadt, ja. Die Menschen sollten viel weniger Autos haben und sie teilen. Jetzt sind wir bei Ihrem Vater gewesen, Ihre Mutter, er heißt Lucia oder Lucia, je nachdem, keine Ahnung.
Lucia mit Z.
Lucia.
Da legt sie ganz großen Wert drauf.
Ja, das glaube ich, aber wie kommt das denn dann? Das ist ja ein weiter Weg zu Uschi. Also Sie nennen Ihre Mutter Uschi.
Gott, was
das
Sie ist, alles wissen.
Naja, außer dem U, wie kam es denn dazu?
Ich glaube, das ist etwas, das resultiert aus einer Geschichte, die ganz lange her ist. Es gab irgendwie, ja, zu Zeiten, als ich noch Kleinkind war, immer mal Situationen, wo die Kinder eben Lucia nicht aussprechen konnten. Und dann ist irgendwie Uschi daraus geworden.
Hat sie sich lange geweigert?
Nein.
Sie wurden katholisch erzogen. In der ersten und zweiten Klasse gab es Religionsunterricht.
Mit ja, nicht wie in der Schule.
Nee, okay, aber während Sie zur ersten und zweiten Klasse gegangen sind, ja, musste man dann auch eben zum Kommunionsunterricht, ja, als katholisches Kind. Sind Sie da allein hingegangen oder gab es noch so ein, zwei Mitstreiter, die dann auch dementsprechend eventuell ausgegrenzt oder gehänselt wurden?
Also die Situation war ja folgende. Irgendwann stellt sich ja die Frage, kommt der Junge jetzt in den Kindergarten, ja oder nein? Und dann fiel die Wahl meiner Eltern auf einen katholischen Kindergarten, Herz Jesu, Färbeliner Straße in Berlin, also Mitte, heute Prenzlauer Berg, damals wahrscheinlich auch schon, aber für mich war es immer Mitte. Und dann bin ich in der Tat ja katholisch erzogen worden, habe das auch sehr genossen und habe dann nach der Kindergartenzeit den Religionsunterricht besucht, auch den Unterricht mitgemacht. Das nicht nur erste, zweite Klasse, sondern auch noch danach. Und ich hatte damals den Eindruck, ich war in meiner Klasse der Einzige. Es hat sich viele, viele Jahre später herausgestellt, dass das gar nicht so war. Aber irgendwie haben wir uns gegenseitig nicht geoutet. Es waren noch andere Gemeinden und insofern war das für mich so, dass ich jedenfalls aus meiner Klasse der Einzige war. Und ja.
Wir sind schon bei der nächsten Musik und natürlich bin ich sehr gespannt darauf, welche Geschichte Sie zu Peter Maffay und Es war Sommer. Was war das denn gerade, Herr Henkel? Dieses
Ich überlege gerade, was ich dazu erzähle.
Ja, alles hoffentlich. Ja. Wie alt waren Sie?
Ich glaube,
Sie waren 16.
Ja, 76 war es, war ich noch nicht ganz. War ich 13, 14. Je nachdem, wie man es sieht. Ja, ich glaube, das war genau ein Jahr, wo es das erste Mal richtig gekribbelt hat. Wo es das erste Mal richtig gescheppert. Ich rede nicht vom Heuschnupfen. Und dann kam dieses Lied und es passte irgendwie wie die besagte Faust aufs Auge. Und
ach, es passte? Deshalb, das heißt, Sie waren ein bisschen verliebt in eine ältere Frau?
Nee, älter war sie nicht. Also es sei denn, man nimmt 2-3 Monate als älter, aber wir waren gleichaltrig, aber das war so das erste Mal.
War das eine Schwärmerei oder kam es zum Kuss? Keine Angst, weiter frage ich nicht.
Ist schön, das beruhigt mich, wenn wir betrachten, dass ich 13, 14 war. Nein, natürlich haben wir auch ein bisschen, wie sagt man, rumgeknutscht. Ja.
Rumgeknutscht, alles klar. Seien Sie froh, dass die Zeit davonläuft, denn jetzt müssen wir den Song auch spielen. Peter Maffay und Es war Sommer.
Was für ein Glück.
Radio 1. Hörbar Rust.
Unser Senator Frank Henkel ist heute hier zu Gast, der mit seinen Eltern bis 1975, glaube ich, in Mitte gewohnt hat. Dann sind sie nach Lichtenberg gezogen. Aber davor, wo in Mitte, in welcher Straße?
Schweder Straße.
In der Schweder Straße.
Ich weiß das doch. Wir waren so, als Kind muss man ja lernen, dann irgendwann, wo man wohnt. Und ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege. Mein Name ist Frank Henkel. Ich wohne in der Schweder Straße 254 in 1054 Berlin. So war das damals. Ja, genau.
Sie kennen den historischen Stadtkern von Berlin-Mitte dann eben auch sehr, sehr gut. Sie sind da, glaube ich, mit Ihren Eltern oft in das Kinderbad gegangen am Montbijou-Park.
Ja, klar, in die Plansche, ja.
Genau. In die Plansche. Und ich glaube, aus dieser Ecke resultiert auch der Geruch Ihrer Kindheit. Es gibt diesen Geruch von Teer und Holz.
Oh ja, Sie sind ja wirklich gut informiert. Aber dieser Geruch aus Teer und Holz, das war die Brücke. Mhm. Über diese Brücke bin ich mit meiner Mutti oft rübergefahren und rübergegangen. Die ist da, wo der Dom ist. Und diese Brücke, die zum Hackischen Markt führt, ich weiß gar nicht, wie die heißt.
Friedrichsbrücke
heißt die jetzt. Ist jetzt auch nicht mehr aus Holz und Teer, sondern mittlerweile aus Stein. Aber seinerzeit war das offensichtlich so. Ich war noch ganz, ganz klein, muss also irgendwie Anfang, Mitte der 60er Jahre gewesen sein. Und in der Tat, wenn es dann schön warm war und sich der Teer dann so schön aufheizt, dann hat das gerochen. Gar nicht unangenehm übrigens.
Und so Ausflüge ins Schwimmbad sahen die so aus, dass Ihre Mutter so einen kleinen Korb eingepackt hat mit so, keine Ahnung, Käsebroten, Wurstbroten, dass man da den ganzen Tag verbrachte, so wie das
hat man früher so gemacht, ne?
Käsebrote, war, ja.
Wurstbrote, Buletten, Koteletts wurden damals Buletten. Noch.
Ihre Mutter macht ja natürlich die besten Buletten, wie das jeder Berliner Sohn sagt.
Ja,
ne?
Genau.
Und das Geheimnis liegt worin?
Ich weiß nicht, ich glaube, sie macht, ich weiß nicht, was sie macht, aber...
Sie lässt die Schrippe weg.
Sie lässt die Schrippe weg, ja, irgendwie jedenfalls, ja, schmeckt gut. Ja.
Das hat sie.
Und mein Leibgericht ist in der Tat eine ganze Zeit lang gewesen, Bulette, Rotkohl und Kartoffeln, das habe ich sehr, sehr gern gegessen. Sieht man mir heute auch an.
Ach, jetzt hören Sie doch mal auf immer mit diesen, dass Männer ständig anfangen, über ihre Figuren zu reden. Was ist denn das für ein neues Ding?
Weil ich einfach dankbar bin, dass Sie es nicht machen.
Wir sind ja erst am Anfang dieser Sendung. Ich sage Ihnen, wenn wir jetzt hier...
Wir arbeiten uns Kilo zu Kilo vor, ja.
Okay. Sozusagen. Ehrlich gesagt, so Männer mit einem Sixpack. Wir reden jetzt wirklich mal von so einem ausgeprägten Sixpack.
Ja.
Sind mir suspekt. Also, die sind... Ich glaube, dass es vielen Frauen so geht, dass sie so einen Typen vorbeigehen sehen und denken, oh, ja. Aber mit so jemandem zusammen zu sein, das bedeutet ja auch, dass der so viel an sich arbeitet und relativ eitel ist. Denn so ein Sixpack wird einem nicht geschenkt, wie Sie wissen. Und das ist dann schon wieder ein Minuspunkt, wirklich.
Das mag sein, aber es gibt ja einen Unterschied. Es gibt ja so ein Zwischending zwischen Waschbrettbauch und Waschbärbauch. Und insofern könnte ich mir vorstellen, ja, demnächst ein paar Kilo weniger zu haben.
So oder so, Sie sind ein sehr ordentliches Kind gewesen. Sie haben nie irgendwas liegen gelassen.
Woher wissen Sie das?
Das weiß ich. Ich habe mit Ihrer Mutter gesprochen.
Ja,
deswegen weiß ich das ja auch mit der Schrippe, ist doch klar. Ein ordentlicher Junge, auch wenn irgendwann die Haare eben länger wurden. Und ein Junge, der über seine Kindheit, glaube ich, ganz zufrieden war und ist, viele Freunde hatte. Und trotzdem gab es diese Ausgrenzung, die ich jetzt nicht überbewerten will, die ich aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen will, weil man als Kind natürlich noch mehr darunter leidet. Bei Ihnen war es wegen des Religionsunterrichts, also dass die Jungs haben Fußball gespielt und Sie sind dann zum Kommunionsunterricht gegangen. Oder es gab diese Filmpremiere Teddy Plüschohr. Können Sie die Geschichte?
Um Gottes Willen, ich bin ja, wo steht das
denn? Können Sie die Geschichte erzählen?
Ich fühle mich ja, das sind so Dinge in der Tat, die waren nicht schön. Ich habe nicht nur eine zufriedene Kindheit gehabt, sondern ich habe eine glückliche Kindheit gehabt, auch eine glückliche Jugend. Und da gibt es natürlich dann auch immer mal wieder Punkte, die nicht so schön waren. Und die Geschichte, die Sie gerade ansprechen, die empfand ich damals als höchst unangenehm. Ich war nicht Mitglied der Jungen Pioniere und es gab irgendwie so einen Ausflug damals in den Pionierpark Wuhlheide. Und da gab es ja neben der Pioniereisenbahn, die man damals ganz toll fand, viele andere Angebote. Unter anderem gab es ein Kino und da wurde, ich glaube, es war ein russischer Zeichentrickfilm, gezeigt, Teddy Plüschohr. Und na, dann wurde abgestimmt in der Klasse, ob ich da mit darf, weil ich ja irgendwie anders sei als die anderen. Und diese Fragestellung habe ich nicht verstanden meine Mitschüler wahrscheinlich auch nicht. Und es war natürlich am Ende klar, dass ich da mitgehe und ich war auch mit. Aber das sind so Dinge, da man versteht sie nicht und sie sind nicht besonders angenehm. Naja, und wenn man...
Darf ich noch kurz fragen, gab es auch Jungs oder Klassenkameraden, die gegen sie gestimmt haben? Also wenn man dann da steht und dann müssen die Hand heben, wer ist dafür, dass Frank mit darf? Wie ist das denn dann? Also das trifft einen doch sehr als Kind.
Also zunächst, ich glaube, sie haben alle mitgestimmt seinerzeit. So genau war weiß es nicht mehr, aber dass dieses Ereignis etwas war, was ich nicht als angenehm empfand. Klar. Das weiß ich eben noch und deshalb hat sich so ein bisschen eingebrannt. Mhm. Aber wie jetzt die einzelnen Abstimmungen im Ergebnis, ich sage ja, ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, meine Klassenkameraden damals auch nicht. Ich meine, wir reden hier von der, ich weiß nicht, zweiten, dritten Klasse oder so, wo das passiert ist. Es wurde einfach gemacht und ich bin am Ende mit und das zählte und wir hatten einen schönen Tag, das weiß ich noch, und der Trickfilm war auch schick.
Was war denn verantwortlich für dieses Unwohlsein, das Ihre Familie empfand in der DDR? Weil eigentlich, Sie hatten eine Neubauwohnung, es gab den Skoda, es gab eine Datsche. Eigentlich war ja alles ganz gut.
Ja, aber am Ende sind es dann die Dinge, die auch eine gewisse Qualität des Lebens mit sich bringen oder die damit einhergehen. Wie fühlt man sich? Fühlt man sich frei oder fühlt man sich nicht frei? Und offensichtlich gab es Entwicklungen, sozusagen auch im Leben meiner Eltern, die dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, also sie wollen hier nicht mehr und sie können hier auch nicht mehr. Und deshalb haben sie die Entscheidung getroffen, einen Ausreiseantrag zu stellen, was sie dann auch getan haben.
Da waren Sie 13, das war 1981, glaube ich. Nee, Quatsch, nee, 81 ging es raus. Ja, Entschuldigung, das habe ich jetzt verwechselt. Aber Sie waren 13, als der Antrag gestellt wurde.
Das war 77, ja. Ab 75 hatten wir ja die KSZE-Schlussakte von Helsinki, wo es ja verschiedene Körbe gab, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, sozialen Zusammenarbeit, kulturellen Zusammenarbeit. Und es gab so einen Menschenrechtskorb, in dem wurde seinerzeit dann auch festgeschrieben, ja, ich sag's jetzt mal einfach, dass man das Land auch verlassen kann. Mhm. So, und die DDR hatte diese KSZE-Akte auch unterschrieben. Und insofern war es zunächst einmal auf dem Papier möglich. Das war auch vorher schon möglich, aber man wusste es nicht. Und durch diese KSZE-Akte und durch das auch öffentliche Brimborium, was drumherum gemacht wurde, die DDR hat ja immer lange Zeit um ihre Anerkennung gerungen. Also hat man diesen KSZE-Prozess auch entsprechend vermarktet. Ja, und die Kehrseite der Medaille war, dass dann eben klar war, na, nicht wirklich. Also vor allem gemessen an dem, was ich heute weiß, was man heute weiß, wenn man mal in Hohenschönhausen war und wenn man sich mal die Normannstraße angeguckt hat. Wenn man heute weiß, was eigentlich möglich war in diesem Repressionsapparat, dann würde ich sagen, war das eine fast komplikationslose Ausreise. Sie ist natürlich verbunden mit Dingen, aber das sage ich,
Telefon
läuft.
Telefon wurde abgehört, was ist noch passiert?
Ja, wir haben, wenn wir heute unsere Akten uns ansehen, ist das ein oder andere passiert. Natürlich war man in unserer Wohnung, wir haben dann Grundrisse gefunden, wir haben gefunden, wo der Spiegel, den mein Vater hatte, gelegen hat. Dann gab es damals, weiß ich noch, hoch umstritten ein Buch, Die Alternative von Rudolf Barrow, der ja später dann in den Westen gegangen ist, aber zu der Zeit noch in Ostberlin lebte. Dieses Buch hatte mein Vater auf dem Tisch und wurde dann auch sozusagen in den Akten niedergeschrieben. Telefon abgehört, haben wir schon gesagt, wurde genau geguckt, wo unsere Datsche ist, und mein Vater hatte dann irgendwie an zwei Wänden einmal eine Mickey Maus gemalt und auf der anderen Wand war damals von Wim Tölke dieser Wumm, dieser Hund gemalt. Das hat sich auch akribisch wiedergefunden. Also irgendwie gab es schon so etwas, wo man sagen konnte, man hat uns schon auch beobachtet. Es stand auch drin, mit wem ich in der Schule befreundet bin und wie oft man sozusagen bei der Schule vorgesprochen hat, um sich zu erkundigen, ob jetzt nach dem Stellen des Ausreiseantrags meine schulischen Leistungen nachgelassen haben. All diese Dinge, die gab es. Man hat vielleicht einiges geahnt. Ich habe mir als Kind seinerzeit nicht so viele Gedanken gemacht. Meine Eltern wohl schon doch. Also meine Mutter insbesondere hatte während der ganzen Zeit schon die Sorge, dass das hätte passieren können, was ja bei einigen passiert ist.
Ihr Vater
oder bei vielen
ist ja auch,
passiert
glaube ich, beruflich
ist.
Degradiert worden, ne?
Ja, beide. Aber das war dann auch etwas, von dem ich sage, das war eine Notwendigkeit. Sie können oder Sie laufen ja Gefahr, wenn Sie Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung in einem Kombinat sind, dass man irgendwann sagt, ja, wir würden Sie normalerweise rauslassen, aber durch Ihre Tätigkeit sind Sie Geheimnisträger und deshalb haben Sie jetzt erstmal 10 Jahre Pause. So, und davor hatte mein Vater große Sorge und hat dann von selbst zusammen mit dem Stellen des Antrages darauf verzichtet. Wenn Sie wollen, ist das eine freiwillige Entscheidung, aber im Grunde hat das unmittelbar was zu tun. Das hat dann auch was damit zu tun, dass die Einkommenssituation sich verändert. Und ja, insofern haben sich Dinge entwickelt.
City haben Sie mitgebracht, Am Fenster. Wie ordnen Sie das ein in Ihr Leben?
Ein schöner Song zunächst mal. Ich habe damals ja so eine Anti-Haltung gehabt, dass im Grunde Pudis, Karat und so bei mir nicht angesagt. Ich habe lieber The Purple gehört, Stones gehört oder andere Musik gehört. Aber City wurde eben ja auch im Rias gespielt und irgendwann habe ich diesen Song gehört und fand den toll und dann gab es ja auch diese Schulpartys, die man dann mitgemacht hat. Da wurde ja natürlich auch gespielt und so ein schönes Lied, auch um, wie haben wir damals gesagt, Blues zu tanzen.
Aha.
Und jedenfalls sind wir bei diesem Lied immer enger
zusammengekommen
und haben dann getanzt. Bleibt dabei, es ist auch heute irgendwie über 30 Jahre später. Wann kam das überhaupt auf den Markt? 77, ja, weit über.
Tanzen Sie heute noch Blues? Gibt es sowas? Oder?
Wenn ich tanzen gehe, tanze ich natürlich heute nach wie vor gerne Blues. Ich könnte jetzt wieder auf meine Figur abspielen, will ich aber nicht machen. Aber man muss sich beim Tanzen, wenn man so einen Blues tanzt, nicht so viel bewegen. Das ist doch schön. Das ist auch vor allem sehr intensiv.
So, dass Sie also gerne Blues getanzt haben und auch noch heute tanzen, aber damals gerne Blues getanzt haben, diese Erfahrung, die kennen wir ja alle noch von früher. Und wenn man dann ein Mädchen gut gefunden hat, umso besser. Andrea war es, glaube ich, bei Ihnen, die
meine
erste
Sie sind
Liebe.
Mir langsam sind Sie mir unheimlich.
Ach, ja? Ich bitte Sie.
Stimmt, ja.
Haben Sie die, also es gab ja diese Datsche.
Mhm.
Und ich weiß, dass Sie sich da auch, ich glaube, häufiger mit Freunden, da gab es ein Lagerfeuer, da gab es den ersten Rausch. Sie brauchen die Stimmen der jungen Wähler, deswegen müssen Sie sagen, doch mit 14, wodurch ausgelöst?
Naja, also gekifft oder so haben wir natürlich nicht.
Natürlich nicht, Sie haben jedenfalls nicht inhaliert.
Ja, es gab ja sowas, also nochmal, von welcher Zeit reden wir? Ja, 70 Jahre in Ostberlin. Nein, aber wenn es einen Rausch gab, dann gab es ihn natürlich durch Alkohol, klar.
Und haben Sie gemerkt, dass Sie danach vorsichtiger wurden oder haben Sie es nur anders dosiert? Also ich meine, weil Jungs, es gehört ja dazu, dass dann, wenn andere trinken, kann man ja nicht plötzlich sagen, nee, ich glaube, ich muss mich übergeben, sondern man ist ja dann tapfer dabei, es nochmal zu versuchen. War das einfach ein Abend, an dem es zu viel war? Erinnern Sie sich an diesen ersten Rausch?
Mein erster Rausch, es gab so viele, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Oh, okay.
Nein, ich habe einfach an diese Zeit eine wunderbare Erinnerung. Mhm. Gerade in den Sommerferien, die waren ja in der Regel immer Juli, August, also 8 Wochen. Und die habe ich in der Tat auf unserer Datsche verbracht. Meine Oma hatte eine Datsche in Buchholz. Meine Eltern hatten dann später auch eine Datsche dort. Und das war einfach eine wunderschöne Zeit für mich. Es zählt dazu, wenn ich sage, ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt. Mhm. Diese Sommerferien, diese 8 Wochen waren für mich immer das Paradies auf Erden. Das hatte übrigens dann auch etwas zu tun mit dem Gefühl von Freiheit. Also das habe ich da gespürt. Diese 8 Wochen, die waren eben keine Schule, kein gar nichts, keine Einschränkung, keine Beschränkung. Das war toll. Und wir haben dann so einen Platz gehabt, auf dem haben wir uns in der Tat getroffen. Es gab Lagerfeuer nicht jeden Abend, aber das haben wir schon mal gemacht. Und ja, wir hatten praktisch 8 Wochen Party. Das war toll.
Also von dieser Andrea, deren Nachnamen wir jetzt natürlich nicht nennen, von der haben Sie ja schon mal erzählt. Und deswegen weiß ich das ja auch. Und haben Sie die auch in der Datsche kennengelernt? War das Ihre erste richtige Freundin? Weil ich glaube, das ging, bis Sie dann Ostberlin verlassen haben, ne?
Das war nicht meine erste richtige Freundin, aber das war meine erste richtige Liebe. Also das war eine Jugendliebe, meine erste richtige, sehr intensive Liebe. Und die fiel dann in der Tat in diese Zeit rein. Das ging nicht ganz bis ran. Das ist dann vorher zu Ende gegangen, obgleich wir befreundet blieben. Und das spielte sich in der Tat in Buchholz ab und wir haben uns dort kennengelernt. Und als ich dann gegangen war, das war im Jahre 81, da waren wir dann, ich glaube, anderthalb Jahre schon nicht mehr zusammen. Passt das? Ja, irgendwie 79, 80, also so genau will ich mich nicht festlegen, aber wir waren jedenfalls nicht mehr zusammen. Haben uns dann aber im Sommer 81 in Prag getroffen. Und das war zum einen sehr schön und zum anderen war es natürlich dann nach dem Ende dieser Woche, das werde ich auch nicht vergessen, das sind ja Gefühle, wo vieles hochkommt und wo man merkt, wie ohnmächtig man dann ist. Mir sind viele Lieder durch den Kopf gegangen, Der letzte Zug oder andere Lieder. Wenn Sie da am Bahnhof stehen und sich verabschieden nach einer wunderschönen Woche und Sie wissen, Sie werden sich Ich weiß nicht, wann Wiedersehen. Ich konnte ja nicht jede Woche oder nicht jeden Monat nach Prag fahren oder nach Karlsbad, wie man das früher gemacht hat, um sich zu treffen. Das ging ja aus vielen Gründen nicht, aber das war, so schön wie die Woche war, so traurig waren die Stunden des Abschieds.
Das glaube ich. Gibt es denn ein Lied, das Sie für diesen Moment ausgesucht haben? Ich habe nämlich überlegt, da kommen so ein paar in Frage. Zum Beispiel, hey, versuch's doch mal mit mir eher nicht. Das wissen Sie ja, dass es geklappt hat. Jugendliebe oder Mädchen aus Ost-Berlin?
Eher Mädchen aus Ost-Berlin. Das war schon etwas, wo ich sage, ich finde ja den deutschen Schlager deshalb gut, weil man die Texte, jedenfalls ich, viel besser nachvollziehen kann. Und ich muss sagen, das, was Udo Lindenberg da zusammengetextet hat oder zusammengesungen hat, das war etwas, das hatte keine unmittelbare zeitliche Zusammenkunft, aber das war etwas, was, wenn Sie das Lied kennen und dann so eine Situation auch mal erleben, dann muss ich sagen, wow, er muss sowas erlebt haben. Heute wissen wir, dass es so war, nicht zuletzt durch das Musical. Damals hatte ich überhaupt keine Ahnung und keine Vorstellung. Ich fand das Lied einfach toll, weil es bestimmte Situationen gut wiedergespiegelt hat. Das passt eher dazu. Also das Lied, was wir damals gehört haben, weiß ich noch, war 10 o'clock Postman von...
Send me a letter.
Von wem war das? Von wem war das?
Make me feel better.
Oh Gott, genau. Das war das Lied, was damals lief, 81. Das war ganz, ganz angesagt. Aber gefühlsmäßig passt dieser Lindenberg-Song total gut dazu und gehört auch nach wie vor zu meinen Favoriten.
Bevor wir es hören, möchte ich noch darauf verweisen, eine Stunde haben wir noch. Der Innen- und Sportsenator Frank Henke ist heute hier zu Gast. Bis gleich.
Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Innensenator und Sportsenator Frank Henke. Ursprünglich wollten Sie gar nicht Bürgermeister werden. Jetzt würde ich sowieso gerne mal wissen, ob manche Jungs so sagen, und wenn ich groß bin, will ich Bürgermeister werden. Sondern Arzt. Wie lange wollten Sie denn Arzt werden?
Ach, ziemlich lange. Also das ist in der Tat, während andere Freunde von mir, das Übliche eben, ne? Weil wenn man Lokomotivführer werden, wenn man Kind ist oder man will zur Polizei, zur Feuerwehr oder so. Nee, ich wollte immer Arzt werden, ja. Und hatte dann irgendwie sämtliche Arztkoffer, die es als Spielzeug in Ost-Berlin gab, die hatte ich dann. Und habe dann auch meine ganze Familie einmal durchverbunden und durchgeimpft und alle Teddybären einmal aufgeschnitten und wieder zugeklebt oder zugenäht und auch natürlich durchgeimpft, ist klar. Also bei mir war vom Spielzeug bis zu den Eltern alles immunisiert.
Sie hatten einen Ferienjob war das, glaube ich, in Oberwiesenthal, in einem...
Ja, stimmt. Mein Gott.
Wie alt waren Sie da?
Ja, das muss ich selbst 15, überlegen. 16? Das war, ein Ferienjob war, ich glaube, ja, muss so 15, 16 muss ich
hatten sein, Sie die Ruhe ich, mit ja. den ganzen Kindern? Wie alt waren die? Die waren wahrscheinlich unwesentlich jünger als Sie, oder?
Die waren jünger als ich. Das war ein Freund, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Die Mutter hatte uns diesen Job, wie sagt man heute, vermittelt. Ich hatte aber ja nichts mit der Betreuung der Kinder zu tun, sondern ich habe in der Küche gestanden und habe dann eben Möhren geputzt oder andere Hilfsarbeiten für den Koch erledigt. Das war aber sehr schön, weil wir ja immer erstens gutes Essen hatten und vor allem viel Essen. Aber das spielte damals alles gar keine Rolle, sondern für mich war wichtig, Mensch, da sind zwei Wochen Urlaub drin und dafür kriegst du auch noch Geld. Das fand ich sehr angenehm.
So, dann kam der Tag der Ausreise näher. Ich weiß nicht, wie viel Zeit liegt dann zwischen der Bewilligung des Ausreiseantrags und oder wie ist es bei Ihnen gewesen und der tatsächlichen Ausreise?
Also da gibt es ja keine festen Dinge. Insofern ist die Fragestellung richtig, wie war es bei uns? Es gibt ja Leute, die sind nach 2 Jahren raus, Leute, die haben 5 Jahre oder länger gewartet. Bei uns waren es fast genau 3,5 Jahre.
Ich meine jetzt, wenn man die Bewilligung bekommt, wie lange darf man sich dann noch aufhalten? Soll man sich
auch,
oder?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die kriegen oder haben damals dann ein Schriftstück bekommen, da stand da drin, sie müssen die DDR innerhalb von 24 Stunden verlassen. Mhm. Bei anderen war es eine Woche. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es bei uns war. So richtig lange war es nicht, aber ich glaube, so 3 Wochen hatten wir dann noch, um bestimmte Dinge eben zu erledigen. Du musst ja den Garten auflösen, die Wohnung auflösen, die Konten auflösen. Du hast ja noch eine Schuldenfreiheitserklärung von der Bank, du musst deine Energie abmelden und all das, was damit zu tun hatte. Das braucht seine Zeit, die haben wir auch Die haben wir gebraucht und die haben wir auch genutzt.
Tolle Formulierung. Ich finde, die sollte man auf jeden Fall im Hier und Jetzt übernehmen. Energie abmelden. Das habe ich vorher noch nie gehört. Das ist super. Man sollte seine Energie abmelden. Das ist auch eine gute Metapher für irgendwas. So, das heißt, man weiß jetzt, es geht raus. Ihre Eltern, können Sie diese Zeit, diese Stimmung irgendwie, können Sie sich daran erinnern?
Ich habe mich an diese Zeit, die war für mich ja sehr intensiv. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als meine Eltern zu mir ins Zimmer kamen. Ich hatte schon geschlafen und mir erklärt haben, was sie getan haben, also diesen Antrag gestellt haben.
Haben Sie das vorher nicht gesagt?
Das haben sie vorher nicht gesagt, sondern wir haben es mir dann gesagt, was sie getan haben. Sie haben ja auch gesagt, was das für Konsequenzen mit sich bringen kann. Also es kann sein, dass sie beide inhaftiert werden. Es kann sein, dass ich dann in einem solchen Fall zu meiner Oma komme. Es kann auch sein, dass ich ins Heim komme. Und da spielte dann, glaube ich, auch unser Glaube eine relativ große Rolle. Weil wir gesagt haben, wenn so etwas eintreten sollte, wird das nur eine kurze Zeit sein. Und wir werden uns dann eben verabreden, dass wir mehrmals am Tag aneinander denken und vor Einschlafen, dann auch füreinander beten und wir kommen auf alle Fälle wieder zusammen. Das war schon irgendwie sehr ergreifend, deshalb weiß ich es auch noch ganz genau. Und ich weiß noch 100%, wie das war, als dann diese Bewilligung, wie Sie sagen, im Briefkasten lag. Es war nämlich ein Telegramm. Im Telegramm stand sinngemäß drin, dass sich meine Eltern an einem Tag, den ich jetzt nicht mehr definieren kann, einzufinden hätten beim Rat des Stadtbezirks Lichtenberg. Und wenn man sozusagen, wenn man so lange Zeit um seine Ausreise kämpft, weiß man in der Regel auch, in welches Zimmer man muss, wenn sie genehmigt wird. Und dieses Zimmer war dort in diesem Telegramm drin. Meine Eltern kamen dann ganz aufgeregt nach oben. Ich hatte wieder geschlafen, war dann diesmal aber nicht am Abend, sondern das war ganz früh am Morgen und stürmten in mein Zimmer, dachten, Junge, es ist soweit. Und dann haben wir uns alle drei in den Armen gelegen, haben uns gefreut. Und dann hatten wir, wie gesagt, die Zeit noch zu absolvieren, sagen wir mal 3 Wochen, bis zum 6. April 1981. Und dann sind wir über den Tränenpalast raus. Und ich habe das erste Mal die Bedeutung des Wortes dieses Palastes dann auch am eigenen Leib gespürt.
Der Farbfernseher, den haben Sie sogar mitgenommen, den kleinen tragbaren Farbfernseher. Und sind dann als Familie erstmal in Kreuzberg, glaube ich, untergekommen. Bei Freunden, Bekannten oder wie ist das abgelaufen?
Wir haben einen Zwischenstep gemacht, wie das alle machen. Wir mussten ja das sogenannte Bundesnotaufnahmeverfahren durchlaufen. Und deshalb kommt man zuerst mal nach Marienfelde ins Lager. Dort wird dieses Verfahren dann eröffnet und dadurch läufst du das dann auch und wirst dann in die damaligen DRK-Heime der Stadt verteilt. Und wir sind dann in der Tat ins Tempelhofer Ufer. Das war das DRK-Heim Kreuzberg.
DRK, Deutsches Rotes Kreuz, wirklich?
Ja, die hat diese Heime sozusagen, ich glaube, seinerzeit in Zusammenarbeit oder für die Sozialverwaltung also betrieben. Und dort sind dann diejenigen, die aus der Haft entlassen wurden oder wie wir seinerzeit über einen ganz normalen Ausreiseantrag rüberkommen, die haben dann dort gelebt. Du hast ja eine Situation, du musst ja dein Leben völlig neu sortieren. Also du musst ja Arbeit suchen, du musst dir eine Wohnung suchen, du musst dich anmelden, du musst deinen Personalausweis anmelden, du musst dich also um all diese Dinge kümmern. Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch und deshalb hat man seinerzeit gesagt, okay, die Leute, die betroffen davon sind, die dürfen ein halbes Jahr in diesem Heim wohnen. Es war eine große Geste, dass man das tun konnte. Man hat für diesen Zeitraum auch eine Fahrkarte bekommen, also so eine Monatskarte, um seine Wege eben erledigen zu können und du hast 3 Mahlzeiten bekommen, also Frühstück, Mittag und Abendessen. Und dann gab es die Regelung, wer innerhalb dieses halben Jahres die Dinge nicht schafft, also es zum Beispiel nicht schafft, sich eine Wohnung zu besorgen, der kann in diesem Heim dann länger wohnen, aber er muss dann einen Obolus zahlen. Wie hoch der war, weiß ich nicht. Wir haben innerhalb der Zeit die Dinge geregelt, die zu regeln waren und haben dann auch im Sommer 81 unsere Wohnung bezogen.
So, Herr Senator Henkel, jetzt möchte ich aber ein bisschen Körpereinsatz bei der Beschreibung von Herz Bells, AC/DC. Ja. Ich meine, seit Herrn von Guttenberg wissen wir, ja, es ist nicht immer so, wie es scheint. Auch die souveränen, konservativ wirkenden Männer und Politiker hören mit Vorliebe AC/DC offenbar. Wie hat denn dieser Song den Weg in Ihr Leben gefunden?
Also ich habe Hell's Bells schon gehört, da wusste ich gar nicht, dass es Herrn Guttenberg gibt. Ich habe ja vorhin im ersten Teil der Sendung erzählt, dass ich gerne auch, ich weiß gar nicht, die richtigen Hardrock-Fans werden sagen, das ist gar nicht Hardrock. Für mich war es damals Hardrock, ob das Purple waren oder ob das AC/DC war. Ich habe damals unheimlich gerne AC/DC gehört. Und Hell's Bells hat mir enorm gefallen. Und ich weiß noch, als wir die Wohnung bezogen hatten, also ich mein Zimmer dann auch bekam und auch eingerichtet bekam, gehörte natürlich eine Musikanlage dazu, eine Stereoanlage. Und meine Eltern haben mir dann, auch das weiß ich noch, einen Kopfhörer, aber so einen Vollkopfhörer, wo das ganze Ohr weg war. Und der hat mir deshalb gut gefallen, weil er dieser Bügel war aus schwarzem Leder und die Ohr, wie sagt man, Hörer waren rot. Und das hat mir extrem optisch schon gut gefallen. So, und dann habe ich auf meinem Bett gelegen, ohne körperlichen Einsatz. Und wenn ich heute dran denke, eine grässliche Vorstellung, ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich es nur beschreibe. Ich lag dann auf meinem Bett, stöpselte meinen Kopfhörer ein und habe dann bis zum Anschlag Hell's Bells gehört, weil ich meine Eltern nicht nerven wollte und es aber auch für mich genießen wollte. Und insofern war diese Kassette ja damals noch, wir reden ja, ja von einer Zeit, die lange, lange, lange zurückliegt, da gab es noch Kassetten. Das war eine Kassette, die ich mir von meinem ersten Geld dann auch gekauft habe, war eine die erste Kassette sozusagen im Westen und das war AC/DC Hell's Bells.
Ja, Radio 1, die Hörbarust, die im Übrigen diesmal auch wieder fürs Fernsehen mitgezeichnet wird im Admiralspalast. Wenn Sie möchten, dann machen Sie sich eine kleine Notiz am 13. April, am Freitag um 0 Uhr, also in der Nacht von Freitag auf Samstag im RBB-Fernsehen. Diese Hörbar mit Frank Henkel, unserem Senator für Inneres und Sport. Jetzt sind Sie also im Westen angelangt und Bürgermeister, so. Ich habe doch Ihr Zucken gerade eben gesehen. Sie sind im Westen angelangt und alles ist etwas, es riecht etwas besser, es sieht etwas schöner aus, es ist etwas sauberer, wir haben gerade eben kurz drüber gesprochen. Aber was ist denn nicht so schön? Gibt es auch etwas, was Sie enttäuscht hat, wo Sie vielleicht höhere Erwartungen hatten?
Oh, also nichts, was mir jetzt oder was sich jetzt aufdrängt aus Erinnerung. Es war vieles anders, ja. Es war fast alles ja neu. Also ich weiß noch, ich habe dann ja eine Ausbildung gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann. Das fing ja schon an, wo schreibt man im Grunde eine Anschrift auf, wenn man einen Brief aufgibt? Also schon das war anders. Es war wirklich vieles. Nee, es war alles anders. Und ja, es war bunter, es war aufregender oder so.
Was Sie sich schöner vorgestellt hätten, einfacher.
Nee, ich habe das einfach wirken lassen. Ich weiß gar nicht, was ich für... Ich weiß eins noch, als mir meine Eltern erzählen, wir gehen in den Westen, habe ich jetzt nicht an Matchbox gedacht oder an Kaugummis oder an Jeans oder Bananen, die ich dann sozusagen frei verfügbar kaufen kann. Ich weiß noch ganz genau, das ist wahrscheinlich diese kindliche Neugier. Als meine Eltern gesagt haben, wir haben diesen Ausgangsantrag schon und irgendwann werden wir in den Westen gehen, der erste Gedanke war... Oh, boah, toll. Jetzt werde ich endlich wissen, was hinter dieser milchigen Glastür ist, wo ja für mich das Ende der Welt war, wenn wir Verwandte weggebracht haben. Also dieser Tränenpalast. Die Tür ging auf, ich durfte irgendwie ja nicht weiter. Wir haben dann eben unsere Bekannten oder Verwandten weggebracht und dann schloss ich die Tür wieder. Und du bist natürlich als Junge oder bist in diesem Alter neugierig, willst wissen, was verbirgt sich dahinter. Und das war mein erster Gedanke, das weiß ich noch. So, und dann, ja, dann waren wir da und also...
Und die Glastür öffnete sich, die Milchglastür?
Die Glastür öffnete sich und, na gut, da war die Aufregung ja ohnehin, die war ja perfekt und die war enorm groß. Mhm. Es gab einige Mitschülerinnen, die sich gab ja damals kein Handy, also kann ich nicht so gesagt, Mädels, ich komme um 13.10 Uhr, sondern die wussten nicht, wann ich komme, haben da lange gestanden. Ich habe in Ostberlin noch nach der Schule Wirtschaftskaufmann gelernt. Das war ein Beruf, ich wusste das gar nicht, der irgendwie zu 98% von Frauen ausgeführt wurde. Insofern war die Berufsschule, wusste ich nicht, aber ja, mal abwarten. Das hatte auch seine Schattenseiten. Also kann ich sagen. Ja.
Wie, was denn? Wieso? Naja, was denn?
Kommen denn meine Klasse? Ich war, glaube ich, mit 23 oder 27, so genau weiß ich es nicht mehr. Mädels, der einzige Junge.
Ja,
so.
Aber das ist das Paradies. Andere werden dafür Selbstmordattentäter.
Später das Paradies. Aber zum Anfang ist das komisch. Also sie kommen in so eine Klasse rein, gerade in diesem Alter. Mit ihnen will ja keiner sprechen. Also ist ja klar. Die erste, die das macht, sagt, guck mal, die schmeißt sich an den Rand oder gibt andere Reaktionen. Also das hat ein bisschen gedauert und dann hast hast du natürlich Situationen, wo du irgendwann mal ja einem menschlichen Bedürfnis folgen musst. Und du siehst, die dafür eingerichteten Räume sind voller Mädels. Und du sagst, Mädels, hallo, ich würde ganz gerne mal. Und dann sagen die, ja, mach doch. Das findet man in dem Alter nicht so prickelnd. Oder wenn du Sportunterricht hast, ja, und du ziehst dich dann um in einem Umkleideraum und dann kommt der Lehrer auch und sagt, Mensch, Franke, wir haben nur einen Umkleideraum, da kannst du bitte in den Geräteraum gehen. Das sind so Dinge, die, aber sie haben natürlich recht. Nachher war es großartig, als das Eis gebrochen war. Ich glaube, es hat 3-4 Wochen gedauert. Ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber das war dann eine tolle Zeit. Ich habe dann ja nur ein halbes Jahr gehabt, also ein bisschen, also von September 80 bis April 81. Das war toll, da haben sich auch tolle Freundschaften entwickelt, die übrigens bis in die heutige Zeit anhalten. Jedenfalls haben ein paar dieser Mädels mich dann verabschiedet. Insofern war die Aufregung groß. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie da hinkommen. Und das haben sie aber getan. Insofern, also das war völlig confused. Ich habe mich dann treiben lassen. Also jetzt gibt's ja eine Ausstellung, wo man nochmal den Tränenpalast besichtigen kann, wie er war. Ich hätte ihn so gar nicht beschreiben können. Das ist wirklich wie ein Rausch an mir vorbei. Also wir standen dann noch auf dem Bahnhof und meine Mutter stellte dann die einzigartig kluge Frage, welcher Zug denn nun Richtung Charlottenburg geht. Also deshalb einzigartig, weil ja nur ein Zug in Richtung Westen fuhr. Und insofern hätte man einfach nur auf den Bahnsteig gehen müssen, aber wir waren eben alle ein bisschen aufgeregt.
Ute Freudenberg haben Sie mitgebracht, Jugendliebe hören wir jetzt. Mhm.
Da gibt es eigentlich keine
okay,
Geschichte.
Okay, dann hören wir jetzt, wir sind nämlich sowieso schon in Zeitverzug.
Okay.
Super.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Bürgermeister und Senator für Inneres und Sport, Frank Henkel. So viele werden jetzt sagen, hä, Bürgermeister, das ist doch der Herr Wowereit. Also der ist der regierende Bürgermeister und dann gibt es noch zwei Stellvertreter.
Quasi, ja. Also zwei Bürgermeister. Ja, so steht es in der Verfassung, das ist der Kollege Müller von der SPD und das bin ich. Ja.
Mensch, Bürgermeister von Berlin. Das ist aber toll, dass Sie das als Berlin-Fan, Sie sind ja wirklich Berlin-Fan, mhm, und mit einer doppelten Biografie sozusagen, dass Sie das geschafft haben. Werden Sie denn oft, muss ich glaube ich gar nicht fragen, Sie werden sicherlich oft, wenn Sie an irgendeine Party kommen oder an irgendeine Veranstaltung, tritt man ja wahrscheinlich schon an Sie ran und sagt, Mensch, Herr Henkel, kriegen Sie denn das mit dem Müll nicht mal langsam in den Griff?
Passiert, ja.
Und? Was sagen Sie?
Ich sage doch, wir bemühen uns nach Kräften.
Wie denn? Wie machen wir das denn zukünftig am besten?
Mit dem Müll. Ich glaube, wir haben im Augenblick gar kein Problem mit Müll. Wir haben andere Probleme in der Stadt. Und ist ja in der Tat so. Ist ja nicht nur eine Floskel. Wenn Leute an mich herantreten, mit welchem Problem auch immer, dass man sagt, okay, wir versuchen uns zu kümmern. Jetzt gibt es die großen Themen. Wie sorgen wir dafür, dass etwa die S-Bahn wieder fährt, dass sie wieder pünktlich fährt, dass die Berlinerinnen und Berliner nicht wieder bei klirrender Kälte stundenlang auf den Bahnsteigen etwa stehen müssen. Das sind so die großen Linien oder in meinem Bereich etwa der Sicherheit. Wie schaffen wir es, wieder mehr Sicherheit hinzubekommen?
Und wie schaffen wir es?
Ja, ich glaube, dass vieles dreht sich gerade im Bereich auch von wahrnehmbarer Sicherheit um die Präsenz von Polizei und die muss erhöht werden. Das geht nur, wenn man entsprechendes Personal hat. Wir haben in den letzten Jahren aus meiner Sicht, ich habe das auch immer kritisiert, viel zu viel Polizeibeamte abgebaut und ich bin jetzt gerade dabei, diesen Trend umzukehren mit einer Zahl, die jetzt in der Öffentlichkeit auch diskutiert wird. Ich weiß, dass das nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber wenn es eine Trendumkehr gibt und wenn uns die gelingt, dann ist es etwas, von dem ich sage, ja, das haben wir den Berlinerinnen und Berlinern im Wahlkampf auch versprochen und wir halten hier Wort.
Ja, es ist so eine Sache mit Ursache und Wirkung. Also ich habe auch nichts dagegen, im Gegenteil. Ich finde das gut, wenn es 200 Polizisten mehr gibt, die hier für Ordnung und Sicherheit sorgen, 250.
250, ja.
Aber die sollen ja irgendwie nur verhindern. Also was mich oder Präsenz zeigen, wie Sie sagen, man fühlt sich dann sicherer. Die Frage ist, warum muss ich mich so unsicher fühlen, wenn ich abends U-Bahn fahren will? Die S-Bahn fährt ja schon gar nicht, wie Sie sagen.
Ja, das ist eine richtige Fragestellung. Wir müssen uns aber nur mal angucken, was sich ja im letzten zwei Jahrzehnten auch getan hat. Sie haben völlig recht. Ich plädiere an der Stelle immer dafür zu sagen, das, was wir erleben, ist ist nicht nur mit der Sicherheitsbrille zu betrachten, sondern es sind gesellschaftliche Phänomene. Und ich bin selbst immer sehr erschrocken, wenn ich mir etwa Lagemeldungen meiner Polizei anschaue, was nach einem Wochenende in Berlin in dieser Stadt eigentlich los ist. Und wenn ich das etwa vergleiche mit meiner Zeit, als ich natürlich auch wie selbstverständlich mit dem Bus oder mit der U-Bahn zur nächsten Diskothek gefahren bin, dann haben wir heute einige Strecken, wo Sie offensichtlich Angst haben müssen. Das ist jedenfalls das, was ich auch erfahre aus vielen Briefen, die ich bekomme oder auch aus Gesprächen in meinen Bürgersprechstunden. Und deshalb bleibt es für mich dabei, die gesellschaftliche Debatte muss geführt werden. Warum werden Menschen immer verroter? Warum verroht die Gesellschaft so? Warum wird man immer brutaler? Mhm. Das ist eine Debatte, die kann man nicht nur und ausschließlich aus sicherheitspolitischer Sicht, aus Polizeisicht betrachten, sondern da gehört viel, viel mehr dazu.
Ja, zumal in Berlin ist es natürlich auch nicht besonders populär, mit der Polizei zu kommen, weil es ja immer alles laissez-faire und irgendwie, ja, wird schon und hier nicht Law and Order und wir sind alle ganz entspannt. Letztlich vergessen ja viele Leute, die ein sehr, sehr bürgerliches Leben eigentlich inzwischen leben, habe ich so das Gefühl, dass sie sich so von bürgerlichen Parteien abgrenzen, die im Grunde genau diese Law-and-Order-Standards fordern. Also die Frage ist, warum gibt es so viel ungezügelte, ungebremste Aggression in dieser Stadt? Ja, die Gesellschaft verändert sich, aber hat es auch was mit einer fehlenden Abschreckung zu tun vielleicht? Also mit zu laxen Strafen oder mit Verfahren, die sich zu lange hinziehen?
Das ist eine sehr philosophische Frage. Darüber können wir lange, lange diskutieren. Ich gehöre übrigens nicht zu denen, die bei jedem Phänomen, was sich neu auftut, sagen, wir müssen eine Strafverschärfung vornehmen. Ich plädiere eher dafür, dass wir das, was das Gesetz bislang hergibt, dass wir Strafrahmen etwa zum Beispiel ausschöpfen. Ich plädiere dafür in der Tat, dass die Strafe auf dem Fuß folgen muss. Denn bei dem Klientel, mit dem wir es zu tun haben, wird es natürlich schwierig. In dem Augenblick, wo eine Straftat begangen wird und das Verfahren insgesamt so lange dauert, dass 2,5 Jahre später erst verhandelt wird oder ein Jahr später, wo sich sowohl Opfer als auch Täter an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern können oder wollen. Und dann wird es insgesamt schwierig, gerade mit dem von eben beschriebenen Wort der Abschreckung. Diesen Abschreckungscharakter bekomme ich nur, wenn Strafe auf dem Fuß folgt. Deshalb haben wir viele Baustellen. Wir müssen zum einen, ich sage nochmal, die Präsenz verstärken. Das führt zu mehr, jedenfalls subjektiver Sicherheit bei den Menschen. Davon bin ich überzeugt. Und um konsequent nachher handeln zu können, um die Strafverfolgungsbehörden in die Lage zu versetzen, konsequent handeln zu können, müssen wir auch andere Dinge, sag mal, anders justieren, dafür sorgen, dass bestimmte Abläufe schneller vonstatten gehen.
Und das tun Sie?
Wir bemühen uns sehr darum. Wir haben uns jedenfalls in dieser großen Koalition, in der Koalitionsvereinbarung darauf verständigt, dass wir dafür sorgen wollen, dass sich die Menschen in unserer Stadt sicher fühlen. Und wir wollen vor allem, das ist ja zunächst einmal das, was, glaube ich, jeder will, aber wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Bedingungen dafür schaffen wollen, dass es auch gelingt. Und das wird nicht in den ersten 100 Tagen Amtszeit Frank Henkel der Fall sein. Wir haben so einen massiven Personalabbau gehabt, was ich seinerzeit schon aus der Opposition kritisiert habe. Wir werden irgendwann mal an einen Punkt kommen, das habe ich in der Diskussion gesagt, als es darum ging, dass gut ausgebildete Polizisten vom Land Berlin nicht übernommen wurden, sondern dass die weggegangen sind in andere Bundesländer, nach Niedersachsen, nach Hessen, nach Hamburg, etwa zu Bundesbehörden wie dem BKA. Ich sage, wir werden irgendwann, wenn wir so weitermachen, an einen Punkt kommen, wo wir auch noch mit berücksichtigen müssen, dass die Ausbildung eines Polizisten 2,5, 3 Jahre dauert. Und es wird nicht möglich sein für mich, mich vor das Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke zu stellen, am Baum zu schütteln und dann zu hoffen, dass fertige Polizisten runterfallen. Das passiert so nicht. Insofern sind wir in einer solchen Situation. Die 250, die wir jetzt im Haushaltsplan drin haben, die es auch geben wird, die werden auch nur stückchenweise eingestellt, 100 im letzten Herbst, 50 in diesem Frühjahr, weitere 100 in diesem Herbst. Das heißt, die ersten fertigen Polizisten wird es 2013 geben. Und nochmal, mir geht es darum, dass deutlich zu machen, dass dieser Senat zu einer Trendumkehr bereit ist. Und deshalb ist das etwas, was ich in schwierigen haushalterischen Rahmenbedingungen auch nach wie vor als etwas empfinde, auf das ich stolz bin.
Howard Carpendale, auch auf Howard Carpendale sind Sie stolz. Sie sind, Sie verstecken sich nicht, Sie sagen, ich gebe zu, ich bin totaler Schlagerfan. Sie singen, auch unter der Dusche, aber auch, das haben Sie vorhin gesagt, als die Musik lief, manchmal im Freundeskreis machen Sie so Karaoke-Abende. Sie an.
Sie an, ja. Und leider viel zu selten.
Hey, versuch's doch mal mit mir. Können Sie das jetzt so aus dem Stand intonieren? Na was?
Ja klar, das ist aber schwer, weil ja, das ist nun wirklich, a cappella ist schwer hier, gerade dieses Lied. Das fängt ja irgendwie,
Sie können sich eine Stelle aussuchen, Sie müssen nicht am Anfang reingehen.
Versuch's nochmal mit mir. Hey, ich glaube, was hast du zu verlieren? Selbst wenn es nochmal, ich weiß nicht, misslingt oder ich habe keine Ahnung, aber irgendwie so, wenn das Lied läuft, kann ich mitsingen. Aber es ist ein unheimlich schönes Lied, ja, in der Tat. Außerdem singen hat etwas Befreiendes und deshalb mache ich es ganz gerne.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Senator Frank Henkel. Diese Sendung wird übrigens auch im Fernsehen ausgestrahlt am 13. April um 0 Uhr im RBB Nachtprogramm. Senator Henkel, ich sag das gerne. Senator Henkel, Sie haben Bildung aufgesogen. Also als Sie hier im Westen ankamen, Sie haben diese Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Dann haben Sie das, Sie haben dann erstmal gearbeitet, dann haben Sie das Abitur nachgeholt in der Abendschule, weiß ich nicht.
Ja, Vollzeit.
Vollzeit, okay. Dann haben Sie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert, haben sich dann weitergebildet zum diplomierten PR-Berater und Journalisten. Sie haben auch mal bei dem Radiosender 100,6 gearbeitet. Unglaublich viele Stationen sind Sie durchlaufen. Und dann ging ja überhaupt erst diese ganze Nummer los, die man durchläuft als Politiker. Ja, also so diese Step-by-Step, Leiter des Büros, hier und da. Haben Sie das Gefühl, ich enthalte dem Hörer etwas vor, wenn ich das jetzt nicht aufzähle, oder möchten Sie es aufzählen?
Nein, das müssen wir, glaube ich, gar nicht so aufzählen. Aber es ist richtig, ich habe Bildung aufgesogen. Ich glaube vor allem deshalb, weil, wenn wir nochmal an den Anfang gehen, mir der Zugang zu sogenannter höherer Bildung, wenn meine Eltern mit mir in Ostberlin geblieben sind, ja gar nicht möglich gewesen wäre. Und ich habe immer gesagt, auch wenn man ja selbst mal Bilanz zieht, bei einem Geburtstag oder wenn einem einfach mal danach ist. Meine Eltern haben wahnsinnig viele gute Dinge für mich gemacht, aber wenn ich meine Entwicklung anschaue, dann war das Größte und Beste, was sie für mich getan haben, dass sie mit mir in den Westen gegangen sind, denn jedenfalls für mich, das muss nicht für jeden zutreffen und trifft es ganz sicher auch nicht. Ich habe in Ostberlin eine wunderschöne Kindheit und Jugend gehabt, aber am Ende fehlte dann etwas und für meine Persönlichkeitsbildung war dieser Schritt richtig und in der Tat, weil das so war, weil ich im Ostteil der Stadt hätte kein Abitur machen können, nicht hätte studieren können, ist wahrscheinlich ein Grund darin zu sehen, dass ich dann, wie Sie sagen, Bildung aufgesogen habe und verschiedene Dinge dann gemacht habe, zum Teil Vollzeit, zum Teil eben auch nebenberuflich. Und ja, ich wollte das einfach und hat viel Spaß gemacht. Es war immer anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Und einfach die Chancen und Möglichkeiten, die sich einem bieten, nutzen zu können und sie auch, wenn man will, zum Erfolg zu bringen, das ist eine tolle Erfahrung.
Sie wurden vom Landesvorstand der CDU zum Spitzenkandidaten gewählt. Wir erinnern uns, es ist nämlich noch gar nicht so lange her. Es war im letzten Jahr. Und als es da auf die Wahlen des Abgeordnetenhauses zuging, dachte man, das ist sowieso eine ganz klare Sache, die nur noch zwischen Kühnerst und Wobereit abläuft. Ja, also bei allem Respekt, man hatte sie nicht die ganze Zeit auf dem Zettel. Also ich auf jeden Fall auch nicht. Und was dann passierte, hat ja dann doch viele noch gewundert und es bekam so eine Eigendynamik. Und selbst als man dann merkte, dass die Grünen etwas schwächeln, wusste man nicht genau, okay, worauf läuft das hinaus? Ich weiß jetzt nicht, ob man sie als den lachenden Dritten oder wer zuletzt lacht, lacht am besten. Oder ich meine, immerhin lachen sie darüber, es ist gut gelaufen für sie. Man spricht ihnen auch zu, dass sie die Partei geeint haben, nach dem, was die CDU in den letzten 20 Jahren so durcheinander gebracht hat. Sie scheinen das zu vereinen. Das heißt, Sie sind ein Hoffnungsträger, man hat große Erwartungen an Sie und Sie haben es letztendlich auch geschafft in der Koalition mit der SPD. Haben Sie auch ein bisschen Angst vor diesem Erwartungsdruck, den andere in Sie setzen?
Nein, ich glaube, ich kann damit gut umgehen, wenn es ihn denn gibt. Ich habe immer hohen Respekt gehabt vor allen Aufgaben, die mir übertragen wurden. Ich weiß noch, als wir wieder mal auf einem Höhepunkt einer Krise waren im Jahr 2008 und der Gedanke im Raum stand, Frank, du musst Fraktionsvorsitzender werden, dass ich lange Zeit damit fremdelte und okay, ich mach das. Und kurze Zeit später wurde das dann noch getoppt, indem der Landesvorsitzende damals zurücktrat und sagte, jetzt musst du auch Landesvorsitzender werden. Das war immer eine Situation, die es viele, viele, viele Jahre vorher gar nicht mehr zusammen gab. Also man hatte Fraktions- und Landesvorsitz immer getrennt. Und jetzt wäre das erste Mal eine andere Situation gekommen. Eine Fülle von Verantwortung, die man dann zu tragen hat. Und ich weiß damals noch, dass ich gesagt habe, liebe Leute, das ist keine gute Kombination. Lasst uns hier einen anderen Landesvorsitzenden wählen. Lasst uns die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Und naja, dann ist es anders gekommen. Und ja, ich habe hohen Respekt davor gehabt, jetzt beides zu vereinen, auf meine Schultern letztlich. Und da gab es diesen Erwartungsdruck, ja, was macht er jetzt mit dem Mehr an Verantwortung? Und ich glaube, das ist am Ende ja nicht nur mir zu verdanken, sondern ich habe ganz zu Beginn gesagt, für mich ist Politik ein Mannschaftssport. Es kommt auf die Aufstellung an, es kommt auf die Mischung an und ich glaube, das, was ich mir dann zuschreibe, ist, dass es mir gelungen ist, eine gute Mannschaft aufzustellen, eine gute Mischung hinzubekommen. Und deshalb haben wir auch als Gemeinschaftserfolg die Wahlen im letzten Jahr so beschritten, wie wir sie bestritten haben und am Ende waren wir dann noch erfolgreich.
Aber es wird an Ihrem Gesicht festgemacht, etwaige Erfolge, aber auch Misserfolge. Und Sie sind derjenige, mit dem dann getitelt wird, Wähler gewonnen, Frau verloren. Das ist ja auch eine Geschichte, auf die man, mit der man erstmal umgehen muss. Man merkt einfach, dass sich die Leute auf den Privatkram stürzen. Letztendlich habe ich das hier in dieser Sendung nicht anders gemacht. Ich interessiere mich für Ihr Privatleben. Und den Kopf hinhalten. Bis jetzt hat es ja ganz gut geklappt. Sie verstehen sich auch mit Herrn Wowereit hervorragend. Bis jetzt läuft alles super. Mhm. Wird man eigentlich vorbereitet von so Medienberatern auf das, was da auch mal kommen könnte?
Nein. Also ich habe, man bereitet sich vor, etwa auf Fernsehduelle und ähnliche Dinge. Ich glaube, die wirkliche Vorbereitung findet einfach durch die Jahre statt. Also Sie haben ja richtigerweise gesagt, dass mein Leben ja ein bisschen, verlief ja im Grunde nicht geradlinig, sondern hatte ja Brüche. Und ich habe viele Dinge nachgeholt. Und so war es mir natürlich nicht an meiner Wiege gesungen, dass ich irgendwann mal Mitglied einer Landesregierung hier in Berlin bin. Bei Wahlen nicht. Und deshalb bin ich heute immer noch, wenn ich jemand, also Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind Bürgermeister der Stadt. Ja, es ist meine Heimatstadt, es ist die Stadt, die ich liebe. Und das ist schon etwas, was Besonderes ist. Auch für mich immer noch was ganz Besonderes. Mhm. Wenn man mal zurückblickt, das tut man aus Anlässen wie diesen, den wir hier gerade haben, macht man Gott sei Dank nicht jeden Tag. Aber dann finde ich das nach wie vor etwas Besonderes. Ich bin spät in die Politik gekommen und trotzdem habe ich dann als Seiteneinsteiger, wenn Sie so wollen, eine gute Vorbereitung gehabt. Aber auf das, was dann kommt, kann Sie niemand wirklich vorbereiten. Und ich bin auch nicht so naiv, dass ich sage, Sie haben es ja auch zu Recht gesagt, bis jetzt läuft es. Das muss nicht immer so bleiben, das wird auch nicht immer so bleiben. Das ist normal, noch zumal in einer lebendigen Partei wie der meinen. Und es ist auch normal, wenn man demokratische Entscheidungsprozesse betrachtet. Aber ich bin zufrieden, wie es derzeit läuft und ich will jedenfalls alles dafür tun, dass es noch lange gut läuft.
Mein Berlin ist das letzte Lied, das wir von Ihnen spielen. Reinhard May, erzählen Sie uns, woher das kommt.
Ich werde jetzt gleich eine wahnsinnige Gänsehaut bekommen. Es ist ein Lied, was Reinhard May, glaube ich, um die Zeit des Mauerfalls und der Vereinigung getextet hat. Vielleicht war es auch ein bisschen früher, ich will mich festlegen, aber als ich es gehört habe, war es etwa so in diesem Zeitraum. Und das war, wie Sie sich vorstellen können, vor dem Hintergrund meiner Biografie natürlich etwas ganz Besonderes. Der Fall der Mauer, die Einheit der Stadt, das war ja auch ein zentrales Thema, was mich überhaupt in die Politik gebracht hat. Ich wollte mich schon als junger Mensch nicht abfinden mit der Teilung der Stadt und mit der Teilung meines Vaterlandes. Und dieser Reinhard May besingt jetzt die verschiedenen Stationen Berlins, von der Blockade über den 17. Juni, den Mauerbau. Das sind Dinge, die machen mir jedenfalls Gänsehaut. Ich finde es ein unheimlich schönes, gefühlvolles Lied.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber erlauben Sie mir noch eine ganz kurze Frage mit einer kurzen Antwort. Ist Ihr Eintritt in die CDU Mitte der 80er Jahre, 84, 85.
86.
Gut, Mist. Hat es was damit zu tun gehabt, dass diese Partei immer sich die Einheit noch sozusagen auf die Fahnen geschrieben hat und die DDR in dem Sinne nicht anerkennen wollte? Hatte das für Sie?
Es ging nicht um die Anerkennung, sondern es ging in der Tat darum, dass jedenfalls nach meiner Wahrnehmung die Union die einzige Partei war, die in den 80er Jahren noch für die Einheit gestanden hat oder an die Einheit geglaubt hat. Und ja, wir wollten eigentlich nicht politisch werden, aber ich bin Helmut Kohl unheimlich dankbar. Erstens, dass er lange, lange Jahrzehnte daran festgehalten hat. Er ist ja 76 das erste Mal Kanzlerkandidat gewesen, war dann Parteivorsitzender, hat das immer zu seinem zentralen Thema gemacht, und dass wir die Einheit gemanagt hat, ist etwas, wo ich sage, Hut ab.
Herr Henke, ich danke Ihnen für Ihre Geschichten und für Ihre Lieder. Danke, dass Sie hier waren.
Sehr
und ich danke auch Ihnen fürs Zuhören. Wir hören jetzt Reinhard May, Mein Berlin.